Liebe Freigeschaltete, ihr seid freigeschaltet, um Gott zu begegnen. Amen. Halleluja. Heute Morgen, mein Thema ist, wer ist dein Riese? Überwinde deine Riesen, was sie auch immer sein mögen. Überwinde deine Riesen. Und wir haben eine ganze Menge Riesen. So, und wir wollen feststellen, wo die Riesen sich aufhalten, was sie machen und wie man die Riesen umlegt. Du wirst freigeschaltet von der Kraft und Gnade Gottes. Halleluja. So, ich lade euch ein zu den Gottesdiensten hier im Haus. Zuerst einmal heute Abend, 19 Uhr, ist ein Heilungs- und Segnungsgottesdienst. Und ich habe eine spezielle Botschaft für heute Abend. Du sollst den doppelten Segen bekommen. Ein einfacher Segen reicht dir nicht aus in dieser Welt. Wir haben zu viele Anfechtungen, Anläufe, Widerstände, so dass wir brauchen eine doppelte Salbung. So wie dieser Elisa. Ich will nicht nur einen Segen, ich will doppelten Segen. Ich will doppelte Gnade, ich will doppelte Kraft, doppelte Weisheit und Offenbarung und so weiter. Also heute Abend, du wirst was doppelt bekommen. Mach dir gefasst, bring zwei Taschen mit. So eine für dich und eine noch zusätzlich. Zwei Kanister. Also eine für normal und dann für nicht normal. Dann am Mittwoch geht's hier weiter und wir gehen schon nachher auf Ostern zu. Das sind auch die Termine. Nimm so einen Zettel mit, da steht alles Wissenswerte drauf. Wir am 24., also im März, 16 Uhr, da spreche ich über das Heiligtum. Wo ist das Heiligtum? Was ist das Heiligtum? Und wie komme ich da rein in dieses Heiligtum? Über das himmlische Heiligtum. Es wird einiges sein, was dich interessiert. Dann am Freitag, deine Schwermut muss aufhören. Deine Depression muss aufhören. Die Schwermut ist nicht nur Depression, sondern dass du keinen Mut hast mehr, das Schwere anzupacken. Das geht also eigentlich Fortsetzung von heute. Deine Schwermut muss aufhören. Dann geht's weiter am Samstag, deine Gedanken werden zu Dingen. So das, was du denkst, das wird. Was du nicht denkst, das wird nicht. Also deine Gedankenkontrolle. Und ich glaube, das ist wichtiger heutzutage als irgendetwas anderes. Deine Gedanken müssen unter dem Gehorsam Christi gebracht werden. Und dass sie sich fügen, das, was du denkst, dass du das auch bekommst. Durch die Gnade Gottes. Nicht von dir, sondern diese Gedanken müssen von Gott gegeben sein, von Gott offenbart sein. Dann habe ich am Samstag, gehen auf Ostern zu, habe ich gesagt, ist ja Palmsonntag normalerweise, aber ich habe von Gott eine Botschaft bekommen, warum zitterte Jesus so, als er im Garten Gethsemane war? Er kämpft um dich und mich, er hat um dich und mich gekämpft. Und du, wenn du um jemanden kämpfst, wenn dir jemand was wert ist, wenn jemand dir was bedeutet, dann gibst du deine letzte Kraft. Und er hat seine letzte Kraft gegeben, dass er sogar Blut und Wasser schwitzte. Und er hat alles gegeben, um dich herauszuretten, herauszubeten. Und der Herr sagt, ich habe für dich gebetet, nicht nur Petrus, sondern auch du bist mit gemeint. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Also Gott hat dort gerungen, deshalb, er hat für dich und mich gezittert. Also als Gott mir diese Botschaft gab und das Bild zeigte, wie Jesus für uns zitterte, habe ich gesagt, Heiland, 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 ich bin nicht wert deiner Erlösung, deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit. Du hast so große Dinge für mich vollbracht. Es war so klein, aber er zitterte für dich und mich. Praktisch, er ging für dich und mich in den Tod. Stell dir mal vor, du gehst für jemanden in den Tod. Da gehst du auch nicht mit Halleluja und Lob und Dank, sondern da ist alles mobil, alles zittert in dir. Jesus ist für dich und mich in den Tod gegangen. Also, das sind nur so die nächsten Ankündigungen. Dann noch etwas für exklusive Christen, für fortgeschrittene Christen, für die mehr wollen und die mehr tun wollen. Wir haben am Samstag, Mittwoch haben wir auch Gottesdienst, verstehe den geistlichen Kampf. Das ist Fortsetzung von Sonntag, warum zitterte Jesus. Und dann am Donnerstag, Gründonnerstag nennen wir das, haben wir Fußwaschung. Ich möchte, und mich möchte ich einladen, lasst uns einander Füße waschen, Köpfe waschen können wir. Da sind wir Spezialisten. Aber Jesus hat seinen Jüngern Füße gewaschen. Und da sagt er, ein Beispiel habe ich dir gegeben, oder euch gegeben, tut, wie ich euch gesagt habe. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, tut, wie ich euch gesagt habe. Und wenn Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, dann sollten wir diesem Beispiel auch folgen, und wenigstens einmal im Jahr. Sollten wir uns einander dienen, so wie Jesus uns gedient hat. Nicht, nein, 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 Herr, und so weiter. Du kennst ja den Petrus. Und der Herr sagte, es muss sein. Weißt du warum? Weil wir draußen mit beiden Beinen in der Welt sind. Weil wir die Füße schmutzig bekommen. Ja, draußen im Orient sind sie barfuß gelaufen und so und dergleichen. Und die Füße sind schmutzig gewesen. Und deshalb sagt Jesus, du bist rein. Eigentlich, wir sind alle rein. Aber unsere Füße, weil wir mit der Welt in Berührung kommen, tagtäglich, mit dem Alltag und so weiter. Und deshalb, dass wir einander dienen. Du, ich wasche deine Füße und du wäschst meine Füße. Und wir dienen einander und ermutigen einander. Das ist Dienst am Nächsten. Also ich lade dich herzlich ein. Komm dann dazu und Gott möge dich segnen. Den Chorleuten soll ich noch sagen, dass am Mittwoch Chorstunde ist. Und sagt es Ihnen auch bitte weiter. Chorstunde außer der Reihe, auf jeden Fall, ich habe die Information bekommen, Chorstunde ist dann anschließend. Und ja, wir wollen miteinander singen und Gott loben und preisen. Also nach der Andacht, Chorstunde. Wer ist dein Riese? Wo hält er sich auf? Und wir wollen heute den Riesen ausfindig machen. Du kannst nur jemanden erlegen, den du kennst und vor allem seine Schwachstelle kennst. Goliath hat eine Schwachstelle gehabt, eine Stelle, die nicht bedeckt war, das war seine Schläfe. Und durch diese Schläfe drang dieses kleine Steinchen und erledigte ihn. Du musst also von deinem Riesen die Schwachstelle kennen. Also wer sind die und wo sind sie? Und ich will zuerst mal vorneweg ein paar Gedanken sagen. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, Leute. Und wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, auch nicht mit dem Goliath so leibhaftig. Wir kämpfen nicht mit irgendwelchen Leuten, sondern wir kämpfen mit Monstern, Giganten, Tyrannen und Bestien und Dämonen und gefallenen Engeln. Mit denen kämpfen wir. Das sind unsere Feinde. Unsere Feinde sind nicht die Menschen, sondern die hinter den Menschen stehen. Und manchmal kann ein ganz kleiner Zwerg uns so viel zu schaffen machen. Ein kleines Kind kann dir so viel zu schaffen machen. Tag und Nacht nicht mehr schlafen kannst. Verstehst du, die kleinen Kinder? Kinder sind süß, wenn sie ausgeschlafen sind und so weiter. Aber wenn die nicht schlafen, die können dich fix und fertig machen. Das sind deine Riesen, so, die vielleicht noch im Kinderbett liegen. Die machen einen fertig. So, ich möchte über die Wüstengeister, die Wüstendämonen sagen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Deshalb unser ganzen Kämpfen, was abläuft und spielt, die sind drüben im Geist, im unsichtbaren Bereich, im Unterbewusstsein. Dort spielt sich alles ab. Fleisch und Blut, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Gestern haben wir das Thema gehabt, Christen haben Probleme und Christen haben einen Haufen Probleme, wenn sie ehrlich sind. Natürlich, wenn sie lügen, dann haben sie keine Probleme. Da sind sie immer im Sieg, Halleluja und so, aber echte, wahre Christen haben Probleme. Und ich habe gestern ein Problemmensch angesprochen, das ist Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat ein Pfahl im Fleisch gehabt, hat er gefastet, gebetet, rumgemacht und so weiter und ist nicht fertig geworden. Ich weiß nicht, was sein Problem war, dass er klein von Wuchs war oder dass er sexuelle Probleme hatte. Er war ja ledig und ein Mann, und wenn er normal und vernünftig ist, wird er da Probleme gehabt haben, oder hat er epileptische Anfälle gehabt, oder ist er, weil er ja vom Pferd gestürzt ist und auf dem Boden vor Damaskus lag, oder dass er Augenprobleme hat, dass er keine Brille hatte, nicht gut sehen konnte, kurzsichtig, weitsichtig oder grau und starr. Denn wir wissen eines, als er Jesus begegnete, er ist blind geworden für 3 Tage. Sei du mal 3 Tage blind, ob da noch irgendwelche Spätfolgen bleiben oder nicht. Denn wir wissen eines, der hat keine seiner Briefe selber geschrieben. Der lässt die Briefe schreiben und erst am Schluss schreibt er mit großen Buchstaben, Galater besonders, mit großen Buchstaben schreibe ich noch euch den Gruß. Also mit großen Buchstaben, das heißt also, er muss irgendwas haben. Also ich weiß nicht, was sein Problem war, hat einen Fall im Fleisch gehabt, hat ein Riesenproblem gehabt, wenn er 3-mal betet, besonders. So, und jeder Einzelne hat ein Pfahl im Fleisch. Hör dir die Kassette oder die Predigt von gestern an, das wird dir vielleicht helfen. Christen haben einen Haufen Probleme. Ich habe sie ja alle aufgezählt, mögliche Probleme und unmögliche Probleme. Und es sind ja ein Problem, was viele Christen haben, was ich vielleicht auch heute sagen möchte: Christen können nicht vergeben oder nicht richtig vergeben. Und die können nicht vergessen. Das ist, die haben ein Problem, dass sie das vergeben, ja, aber sie können nicht aus ihrem Gedächtnis die Dinge löschen. Nur eins, ein Pfahl im Fleisch. Vielleicht hat Paulus auch so ein Problem gehabt. Ja, er wurde immer erinnert, denk, was du getan hast. Oder dann die Leute gesagt haben, und deshalb der 2. Korintherbrief besonders, du bist kein richtiger Apostel und du hast kein Recht, Apostel zu sein. Wie viel Blut klebt an deinen Händen? Und es gibt dumme Leute, dumme Prediger, die sagen, du darfst Gott nicht dienen, an deinen Händen klebt Blut, du warst im Krieg, hast Leute erschossen und so weiter. Ich sage euch eines, das mag euch schockieren, was ich jetzt sage. Wenn Adolf Hitler sich bekehrt hätte, oder hätte Gott dienen können. Wenn Eichmann sich bekehrt hätte, hätte Gott dienen können, egal wie viel Blut an seinen Händen klebt. Und deshalb, niemand kann sagen, Wenn Gott jemanden gerecht gemacht hat, wenn Gott jemanden geheiligt hat, der kann Gott dienen. Nenne niemand unrein. Wenn das Blut Jesu einen reinigt, wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Also, aber es gibt dumme Prediger, vor allem nach dem Krieg, die haben gesagt, du warst im Krieg an der Front, hast Leute auf dem Gewissen, du kannst Gott nicht dienen. Ist ein blödes Geschwätz. Ein blödes Geschwätz. So, und vielleicht hat so ein blödes Geschwätz auch Paulus zu schaffen gemacht. Du bist kein Apostel, hast kein Recht zu predigen. Und du hast Jesus gar nicht persönlich gekannt, also du kennst nur von der Offenbarung her. Also es mag Gründe gewesen sein, oder dass er ständig verfolgt wurde, ständig Schwierigkeiten hatte, wenn er nur den Mund aufmacht, hat er gleich Aufstand und Rebellion und Revolution gehabt. So, niemand kann sagen, was so jetzt der Fall im Fleisch war, und ich bin froh, dass es niemand sagen kann. Warum? Da kann sich jeder sich selbst ausdenken, was es ist und was es sein könnte womöglich. Aber wir haben einen so Pfahl im Fleisch, so ein Splitter, so ein Stachel von irgendwo, so ein Balken, kleinen Balken oder größeren Balken. Jeder hat so seinen Marterpfahl, an dem er bammelt und hängt und so weiter. Jeder weiß, wo er und wie er gefoltert wird oder was ihn ständig zu schaffen macht, was ihn schlaflose Nächte bereitet. Jeder weiß, was so sein Strafmittel ist. Jetzt, ich werde schon wieder gestraft. So Pfahl im Fleisch. Jeder von uns muss so einen Dornenpfad gehen und mit Schwierigkeiten kämpfen und Spießruten laufen und so. Wir wissen, was es ist, und das sind die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Denn Christus hat sogar selber gesagt, nehmt euer Kreuz und tragt es. Jeder trägt so sein Päckchen, das ist wahr. Und das nicht nur, du sagst ja das Päckchen, du so lässt das oder stehst drüber hinweg. Aber für dich sind Riesenprobleme, diese Päckchen. Die sind Lasten. Da schafft nicht mal einen Kran weg. Sogar der Heiland musste sein Kreuz selber tragen. Also er ist unter dem Kreuz zusammengebrochen. Wenn nicht der Ausländer, da Simon von Kyrene gekommen wäre, der wäre nicht nach Golgatha gekommen. Der wäre unterwegs schon gestorben. Und das wollte der Teufel auch. Der Teufel wollte, dass Jesus im Garten Gethsemane stirbt. Dann hätten wir nicht erlöst werden können. Aber ein Engel kam und stärkte ihn. Und der Teufel wollte, dass Jesus das Golgatha nicht erreicht. Diese Schädelstätte, wo Menschen mit Gott versöhnt werden oder wurden. Der sollte unterwegs zusammenbrechen. Aber da kam ein Simon von Kyrene. Wenn der Jesus schon Hilfe brauchte, wie viel mehr du und ich? Wir brauchen die Gnade Gottes, sonst schaffen wir nicht unsere Berufung und unser Ziel. Also jeder hat so mit seinen Riesen, Golgatha, Goliath, oder jeder hat so ein Päckchen zu tragen. Wir sollen Realisten sein als Christen und uns nicht anlügen und auch nicht was vormachen. Wenn Jesus schon Schwierigkeiten hatte, und wenn Paulus schon Schwierigkeiten hatte, dann wird es dir auch nicht besser gehen. Weißt du, wenn du Gott dienst, so wie Jesus nach Golgatha, du hast die ganze Hölle gegen dir. Oder Paulus, der hat die ganze Hölle gegen sich gehabt, die ganzen Dämonen, die ganze Welt. Weißt du, wenn du anfängst, den Weg der Heiligung nachzujagen, solange du nicht der Heiligung nachjagst, hast du keine Probleme, dann sagst du, wovon spricht der Hermatutis? Gewiss, wenn du nicht Realist bist, dann verstehst du mich nicht, was ich hier dir heute sagen möchte. Jeder von uns hat Anfechtung, Kämpfe und Schwierigkeiten. Wenn du in das gelobte Land willst, solange du nicht in das gelobte Land willst, in der Wüste bleibst oder in Ägypten bleibst, wirst du deine Ruhe haben. Aber solange du die Berufung Gottes in deinem Leben hast und sagst, wir müssen nach Kanaan, wir müssen das Land einnehmen, dann kämpfst du gegen die Kanaaniter, da kämpfst du gegen die Philister, dann führst du einen Sechs-Fronten-Krieg. Vor dir, neben dir, links und rechts, über dir, unter dir, hinter dir. Also du kämpfst also an allen Fronten und sagst, Herr, ich schaff was nicht. Ein wahrer Christ kämpft 6-Fronten-Krieg. Nur Dumme wissen nicht, was das ist und was los ist und so weiter. Die wiegen sich in eine falsche Sicherheit, aber jeder aufrichtige Christ, der ist dem Teufel ein Dorn im Auge. Und ich sag dir, warum du kämpfst, warum du diese Riesen hast und diese Riesenprobleme, weil du dem Teufel ein Dorn im Auge bist. Der hat auf dich abgesehen, du störst ihn, jeder, der Christ geworden ist, der mobbt den Teufel. Wer das nicht weiß, das sage ich jetzt nochmals. Also jeder, der Christ geworden ist, der mobbt den Teufel, denn du wirst eines Tages auf den Thron sitzen, wo der Luzifer gesessen ist und die himmlischen Wesen gesessen sind, die abgefallen sind. Ein Drittel der Engel sind gefallen und wir werden diese Throne besetzen. Die müssen besetzt werden, deshalb hat Gott eine feste Zahl von Erlösten und Heiligen ausbestimmt, die dann dort sitzen werden. Also, und das weiß der Teufel. Der weiß ganz genau, du bist für den Thron, für dich ist ein Stuhl schon reserviert. Und deshalb macht er und setzt alles dran, um dich fix und fertig zu machen. fix und fertig zu machen. Darum hasst er dich, kann dich nicht leiten, er ärgert, sobald er dich sieht, du bist ihm ein rotes Tuch. Ja. Wenn du treu bleibst, das weiß er ganz genau, der wird meinen Platz einnehmen. Der wird einmal dort sein, wo ich bin. Oder wo jetzt war. Denn Jesus sagt, ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Du wirst seine Paläste bewohnen. Du wirst seine Geschäfte tun, seine Regierungsgeschäfte, Verwaltungsgeschäfte. Du wirst sogar den Teufel kommandieren eines Tages. Du wirst die Hölle verwalten und auch den Himmel. Beides du wirst verwalten, die Gottesnähe und Gottesferne. Und deshalb, er will dich mit allen Mitteln verhindern, dass du ja nicht dorthin kommst. Das sind deine Probleme. Unsere Probleme sind geistliche Probleme. Die kommen direkt aus der unsichtbaren Welt. Denn dort willst du auch hin, verstehst? Das ist dein Ziel. Deshalb auch diese ganzen Angriffe. Und die wirken sich natürlich auf dem Körper, auf dem Geldbeutel, auf deinen Alltag aus. Das ist also normal. Der Feind will dich entmutigen, dass du ja nicht dahin kommst, wo Gott dich haben will, auf dem Thron. Wir sollen mit Christus regieren. Wir sollen mit Christus auf dem Triumphwagen sitzen. Deshalb versucht der Teufel, deinen Alltag durcheinander zu wirbeln, deine Finanzen dir zu rauben, deine ganze Natur und deine Umgebung, alles soll durcheinander geraten, damit du ja nicht auf den Thron kommst und mit Christus regierst. Es wirkt auf deine Gefühle, dass du schlecht fühlst und übel fühlst und verunsichert fühlst und schlechtes Gewissen hast. Er wirkt sich also ganz massiv auf dein Innenleben aus, wirkt auf deine Familie aus. Weißt du, wenn er deine Familie zerstören kann, hat er dich auch zerstört, wenn du familiäre Probleme hast, wenn deine Kinder Probleme machen. Dein Mann und deine Frau machen dir keine Probleme, aber deine Kinder machen dir Probleme. Und deshalb, du kannst nicht mehr beten oder nur noch für das beten. So, er versucht alles daran zu setzen, dass du ja deine Arbeit nicht leistest oder das tust, was du solltest. Denn er weiß, wenn du Gott treu wirst oder bleibst, du wirst belohnt. Nicht nur, dass du dort mit auf dem Thron sitzen wirst, nein, du wirst sogar belohnt und einen großen Lohn bekommen. Und deshalb wirkt er so massiv gegen deine Arbeit, das, was du tun solltest. Also nicht umsonst tobt die Hölle um dich so, weil Gott dich liebt. Weil Gott dich liebt, deshalb tobt die Hölle. Du musst verstehen, warum habe ich so viel Kämpfe und so viel Schwierigkeiten? Und warum ist mit mir, ja, so schlimm? Oder warum steht es mit mir so schlimm? Ist, weil der Teufel will nicht, dass du dorthin kommst, wo er einmal war. Er ist gefallen, dieser Morgenstern, dieser schöne Prachtengel. Und deshalb versucht er alles einzusetzen, dass er dich ablenkt und vom Ziel abbringt. Er tobt, und Jesus sagt, die Hölle wird sich aufbrechen, aber die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist ganz besonders für die Gemeinde gesagt. Warum? Weil du so wertvoll bist in den Augen Gottes. Weil du eine Perle in den Augen Gottes bist und für die himmlische Örter bestimmt bist. Deshalb versucht er alles dran zu setzen, der soll mir nicht dorthin kommen. Deshalb hat auch Paulus gesagt, Satan schlägt mit Fäusten. Das war ein böser Engel. Also, der ihn mit Fäusten geschlagen hat, der sollte zurückgeworfen werden. Der sollte K.O. am Boden liegen und nicht mehr aufstehen. Das ist, was der Feind wollte. Satan schlägt mich mit Fäusten. Der Teufel weiß ganz genau, was er schafft und erreicht, wenn er dich verhindert. Und weißt du, es kommt zum lieben Gott und sagt, guck mal, ich sag jetzt noch ein paar Sachen. Du wunderst dich, warum habe ich so viele Probleme? Und ich sag dir, dank Gott für die Probleme, die schaden nur dem Teufel, nicht dir. Die Probleme, die du hast, weißt du, da kommt der Teufel und sagt, lieber Gott, den kannst du nicht in den Himmel nehmen, der taugt nicht für die Verwaltungsarbeit. Der taugt nicht zum Regieren. Der kann nicht einmal sich selbst beherrschen. Verstehst du? Und wie will er da die Engel beherrschen und kontrollieren? Und deshalb, du fällst. Und es sieht so aus, als du nie mehr wieder aufstehst, aber Gott hat Gnade. Deshalb hat Gott zu Paulus gesagt, lass dir an meine Gnade genügen. Paulus, mach dir nichts drüber aus und reg dich nicht auf. Meine Gnade reicht für dich. Und so Satan guckt alles und setzt alles dran, dass du ja nicht den Posten bekommst, den Gott für dich vorgesehen hat. Damit du nicht an der Stelle kommst, was Gott für dich bereitgestellt hat. Und er gibt Gott den Eindruck, guck mal, ah ja, du kannst ihn nicht segnen. Also guck mal an, also so ein Stoffel kannst du gar nicht segnen. Deine Kämpfe werden aus der unsichtbaren Welt in diese Welt hineingetragen. Und deine Gedanken sind im Schlachtfeld, Bruder, Schwester. Deshalb, alle Kämpfe, die du hast, passieren bei dir im Kopf. Nicht in die Füße. Natürlich, die wirken sich auf die Füße aus und auf die Hände und auf die Augen und auf die Organe. Aber über deinen Kopf. Dein Kopf ist es, das Schlachtfeld. Und das, was du denkst, wir werden nächste Woche dann das betrachten, das Thema Denken, aber jetzt mal nur so viel, was du bekennst, das bekommst du auch. Und der Teufel will dir Glauben machen, du bist unfähig für das große Amt, das Gott dir erwählt hat. Du bist nicht gewachsen, du bist zu klein dafür. Er hat es nicht geschafft, wie sollst du dann schaffen, diese Stelle einzunehmen? Und deshalb, alles geht in diese Richtung, dass er dir Probleme bereitet, damit du ja nicht die Himmelsprobleme löst eines Tages und da das große Werk Gottes tust. Weißt du, der Teufel erzählt dir alles Mögliche, du schaffst nicht, du kannst nicht, du bist nicht, du sollst die Übersicht verlieren, das will er. Nämlich, wenn du die Übersicht hier verlierst, dann sagt der zum lieben Gott, wie will der die Übersicht über die ganze Atmosphäre, die ganze äußere Welt, die ganzen Planeten und den ganzen Kosmos haben, wenn er schon in diesem kleinen Rahmen, wo er sich bewegt, die Übersicht verliert, was will er dann da oben? Den kann es gar nicht nehmen, der taugt nicht. Der Teufel will halt eigentlich dich schlecht machen, dich madig machen, dass du unfähig bist für die ewigen Geschäfte. Aber Gott erlaubt es und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Behalte es nur im Hinterkopf. Und es stimmt auf teilweise, was der Teufel sagt, denn du bist nichts. Aber Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb, du brauchst ihn. Die Verbindung mit ihm, das ist das macht das, was Unterschied ausmacht. Der Teufel weiß ganz genau, oder weiß nicht, oder will es nicht wissen, will es nicht wahrhaben, dass in der Bibel drin steht, dass Fleisch und Blut nicht das Reich Gottes sehen. Deshalb also, dein Kampf im Fleisch und dein Kampf im Blut ist wertlos oder sinnlos, ob du tust oder nicht tust. Deshalb das Buch Prediger, du musst es lesen, alles ist Hasche nach Wind. Ob du so lebst oder so lebst, spielt keine große Rolle. Ob du jetzt Heiliger spielst, Pharisäer bist und Schriftgelehrter bist oder nichts bist, Dummkopf. Also das Äußere, dein Fleisch und Blut spielt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist die Gnade Gottes. Ist die bei dir angekommen? Die Gnade Gottes, was macht Gott aus dir? Nicht das Fleisch und Blut. Denn Fleisch und Blut können nicht das Reich Gottes sehen. Und Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, Petrus. Also, es kommt nicht darauf an. Weißt du, wir sollen Heiligung nachjagen. Gewiss nicht, dass jemand sagt, jetzt Pastor Matthias hat gesagt, jetzt kannst du leben, so wie du willst, es wird schon alles recht werden. Nein, das ist auch wieder nicht. Du sollst gottesfürchtig leben. Du sollst aus der Gnade herausleben. Du sollst mit der Gnade Gottes verbunden sein. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist ein Schlüsselwort. Gott will deine Seele und nicht deine Leistungen. Er will deine Seele. Und der Teufel, er will seine Leistungen präsentieren. Er will dich an deinen Leistungen messen. Guck mal, du zahlst das nicht, du kannst das nicht machen und du schaffst das nicht. Und was willst du überhaupt schaffen? Wozu tauchst du? Also für den Teufel bist du bei Gott oder für das himmlische Reich bist du untauglich. Aber für Gott bist du tauglich. Dank der Gnade Gottes. Dank der Gnade Gottes bist du tauglich. Gott sagt, dich will ich haben. Als ich Kriegsdienst verweigerte, weißt du, ich habe mir ausgemalt, ich bin nicht tauglich. Und ich habe bis zum letzten Moment geglaubt, dass ich bin nicht tauglich. Und dass er so Militär, also ich kann gar nichts, war ein bisschen schwächlich oder was weiß ich. Ich weiß gar nicht, was sie mir alles so ausgemalt haben. Also ich habe den festen Glauben gehabt, ich bin für Militärdienst untauglich, die werden mich nicht nehmen. Und so bin ich reingegangen in die Verhandlung, die werden mich nicht nehmen, in der Musterung. Und dann sagt doch, Herr Matthäus, also so gesund wie Sie sind, Sie können wählen Marine, Luftwaffe oder Heer. Aber ich sage gar nichts, ich möchte einen Wehrdienst verweigern. Sagt aber, das hätten Sie schriftlich machen müssen. Aber ich sage, gut, das mache ich jetzt gerade. Geben Sie mir Papier, habe ich einfach hingeschrieben, ein paar Zeilen, hiermit verweigere ich den Wehrdienst. Aber weißt du, und das macht der Teufel einem glaubhaft, du bist untauglich. Aber dann kommst du vor dem lieben Gott und dann kannst du wählen Marine, Luftwaffe oder Heer. Also ich war verblüfft, dass ich tauglich bin, obwohl ich glaubte, dass ich hätte Herzfehler, ich hatte das, ich hätte das, ich habe nichts gehabt, nichts. Ich habe mal Rückenschmerzen gehabt, das war also, und die sagen, sie können wählen, was sie wollen. Und das ist, was der Teufel uns vorgaukelt. Du bist untauglich und das glaubst du noch, dummerweise. Wozu bin ich berufen? Was soll ich machen? Und Gott sagt, Marine, Luftwaffe oder Heer, wähle. Gott sagt, mein Kind, lass dir an meiner Gnade genügen. Und weißt du, das Interessante dabei ist, Gott weiß, dass du total unfähig bist, aber gerade dich will er haben. dass du so unerfahren bist, dass du dem allem nicht gewachsen bist oder dass du von den ewigen Dingen keine Ahnung hast. Aber gerade dich will er haben. Und ich sage dir warum. Siehe, ich mache alles neu. Wenn du dann in der Gegenwart Gottes bist, dann ist alles vergangen. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte, was jetzt gilt, was der Teufel weiß und kennt, das ist passé. Das ist vorbei. Das zählt nicht mehr. Du bist ein neues Schöpfungswerk Gottes. Du bist wiedergeboren. Das weißt du noch gar nicht. Weil er so wenig von dir sieht, von diesem Leben Gottes in dir. Derjenige, der von Gott geboren ist, der überwindet die Welt. In deinen Gedanken, so wie ich damals mit meinem Wehrdienst, in deinen Gedanken entscheidest du über Sieg oder Niederlage. Deine Riesen, dein Sieg und deine Niederlage sitzen dir im Kopf. Und die, was da wuchert, was bei dir wächst. Die Dämonen sitzen in deinen Gedanken und nirgendwo anders. Der Teufel steuert dich vom Kopf her. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, bitte, ich brauche Hilfe, dann muss ich dir sagen, ich muss dich zuerst mal belehren. Was entscheidet über Sieg oder Niederlage? Deine Probleme werden im Kopf verursacht. Deine Schmerzen werden im Kopf registriert. Nicht im Finger, wenn du dir beißt und schneidest. Dein Kopf gestaltet deine Welt, dein Leben, was du hast und nicht hast. Was du bist und nicht bist. Dein Kopf bestimmt deine Gesundheit. Und du glaub mir das, wenn man genau hinguckt, man nennt heutzutage diese Art von Krankheiten psychosomatisch. Und die meisten Krankheiten, die man heute hat, sind psychosomatisch, also im Kopf, in der Seele. Wohlsein oder Unwohlsein wird im Kopf bestimmt. Also was du denkst. Deshalb hat Gott gesagt zu Paulus, du musst nicht viel tun, lass dir an meiner Gnade genügen, schalt es um. Freischalten. Lass Gott wirken. Wer deinen Kopf besitzt, der besitzt dich. Und vielen ist der Kopf verdreht, dass die Vergangenheit sie besitzt und kontrolliert oder ihn. Dein Kopf bestimmt deinen Willen, deinen Erfolg, deine Gefühle, deine Kraft. Also deine Kraft kommt nicht von Essen und Trinken oder Vitamine. Deine Kraft kommt vom Denken. Wenn du kurz vorm Sterben bist oder nicht vorm Sterben, jemand dich überfällt, du entwickelst 7-mal mehr Kraft, als du sonst hast. Wenn dich jemand überfällt und du kannst dich dann wehren, du hast gewaltige Bärenkräfte. Wenn es dir ums Leben geht, zum Überleben geht, dann diese Kräfte werden im Kopf freigesetzt. Dein Kopf ist dein Problem. Wenn dort ein falscher Geist regiert, ein dummer Geist, dann verstehst du alles falsch. Du orientierst dich nach den falschen Dingen. Da läuft ein falsches Programm oder falscher Film ab. Das, was in deinem Kopf sich abspielt, das, was du gelesen hast, das, was dich informiert, der Teufel kann keine Gedanken lesen, glaube ich fest. Und da bin ich davon überzeugt, der Teufel kann keine Gedanken lesen. Aber was er kann, Gedanken einpflanzen. Da muss noch nur so ein dummer Esel kommen und sagen, hast du schon gehört? Und eine Fliege. Einfach die Sorte und die lenkt dich ab und denkst du plötzlich über diese Fliegen. Und Belzebub heißt nichts anderes als Herr der Fliegen. Und der Teufel kommt mit einem ganzen Schwarm von Fliegen zu dir, mit Schwarm von Gedanken. Also, wenn du Sieg haben willst, es gibt eine gute Methode, putz mal deinen Kopf. Reinige mal deinen Kopf. Deine Gedanken müssen gereinigt werden, durchleuchtet. Jemand habe ich mal hier in der Gemeinde geraten, Gott möge mir vergeben. Dein Kopf sollte ausgetauscht werden. Dein Kopf. Wenn man dir deinen Kopf austauschen würde, du wirst plötzlich ein anderer Mensch. Nicht nur Herz, Kopf. Dein Verständnis. Wenn man das schafft auszutauschen, deine Zuneigung oder Ablehnung zu Gott spielt sich im Kopf ab. Entweder du verstehst Gott und du begreifst ihn und sagst, jawohl, Amen. Oder du sagst, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Hass und Liebe entsteht im Kopf. Stolz und Demut entsteht im Kopf. Nur im Kopf. Freude und Leid entsteht im Kopf. Wenn etwas passiert, deine Reaktion ist ausschlaggebend. Wie reagierst du? Du sagst, Halleluja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Oder dass du dann haderst und protestierst, du sagst, nein, 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 das ist nicht gerecht. Und dann plötzlich siehst du diese Dinge alle ungerecht. Wenn du keinen Kopf hättest, hättest du keine Probleme. Puh, kopflose Menschen. Weißt du, was ich sage, dass Leute, das ist Wahrheit. schauen Narren und Kinder, die gar nicht so groß denken, die haben keine Probleme. Aber die Erwachsenen, die schon so programmiert sind und falsch sehen, falsch hören, falsch die Sinne wahrnehmen, und deine Wahrnehmung ist entscheidet und die wird im Kopf verarbeitet. Deshalb, deine ganzen Sinne laufen im Kopf zusammen, was du, wie du die Welt wahrnimmst. Deshalb pass auf, kleines Auge, was du siehst und hörst, und Ohr, was du hörst. Deine Verletzungen, die werden im Kopf verarbeitet. Ich kann es nicht vergessen, ich kann es nicht vergeben. Oder rutsch mir den Puckel runter, nach mir die Sinnflut. Deine Vergangenheit, die haftet in deinem Kopf, nirgendwo anders. Das ist dein Aktenordner, dein Computer. Deine Zukunft wird auch im Kopf entschieden. Wenn du sagst, ich vermag alles, und das passiert vom Kopf, Mund, einen Befehl auszusprechen. Fürsten, Gewalten und Mächte, die sitzen bei dir im Kopf und bestimmen dein Leben von dort aus. Die Mächte sind Gedanken, Ideen, Visionen und alles das, was du reinlässt in deinen Kopf, das ist, was dich dann dirigiert und Musik macht und kontrolliert in dir. Die Bibel sagt, und jetzt pass auf, was die Bibel sagt, du sollst nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf. Und viele Christen sind nur Schwänze. Schwänzeln irgendwo, werden bestimmt von irgendjemand, die werden kontrolliert von irgendjemand. Du sollst nicht der Schwanz sein, der nur einfach so wedelt und ein bisschen Wind macht. Nein, du solltest der Kopf sein, der alles bestimmt, was, in welche Richtung was geht. Du reagierst im Kopf. Was dir passiert, was ich heute predige, du kannst sagen, das kann ich akzeptieren, ja, oder ich kann es nicht akzeptieren. Deine Reaktionen bestimmen dann dein Leben, du kannst dich aufregen. Dein Kopf bestimmt, was die Dinge wert sind und nicht wert sind. Du bewertest mit deinem Kopf, schätzt, also das sind 10 Euro wert und das ist nichts, oder Idealwerte, die werden vom Kopf aus bestimmt. Du regierst dein Leben durch Reaktionen, die hier im Kopf irgendwo sich entfalten, entwickeln. Du kannst deine Probleme verdrängen, sagen, nein, das geht mich nichts an. Oder du kannst sagen, ich komme und ich löse die Probleme. Und wir haben gestern das Stichwort gehabt, du sollst aus deinen Problemen Projekte machen und nicht mit deinen Problemen einfach weiter so dahin vegetieren. Mach aus deinem Problem, was da ist, mach ein Projekt, aber es liegt an dir. Die Schweizer sind da sehr clever. Die Schweizer, die haben einen Haufen Berge und die fast verbergen sie. Und was machen die lieben Schweizer? Die machen bei jedem Berg eine Seilbahn. Oder gleich zwei. Die vergolden ihre Berge. Vergolde deine Probleme. Mach was Gutes draus. Aber es kommt in deinem Kopf, passiert in deinem Kopf alles. Du kannst es verarbeiten, erledigen. Du kannst dich mit deinen Gedanken wahnsinnig werden und dich ruinieren. In deinem Kopf kannst du deine Probleme verkleinern oder vergrößern. Meine Enkelin war vorhin da, die hat da zum Fernglas. Er sagt, Opa, du bist so weit weg, und ich stand davor. So wie du diesen Fernglas drehst, so oder so, kannst du in die Ferne rücken oder in die Nähe heranziehen. Es liegt an dir. Deine Sichtweise bestimmst du, wie du was sehen willst. Wenn ich das nicht sehen will und kein Auge dafür habe, werde ich auch nicht sehen. Also dein Kopf verkleinert oder vergrößert. Du entscheidest im Kopf, wo es lang geht. Also der Riese Goliath sitzt bei dir im Kopf, im Schädel. Und deshalb verstehen wir auch Golgatha, ist natürlich eine mystische oder ja mystische Auslegung, vielleicht ein bisschen. Jesus starb. Und warum haben die Apostel dann, oder einer der Apostel geschrieben, Jesus starb da, wo die Schädeldecke ist? Ich habe lange gezweifelt und habe gesagt, wie sind die blöd? Da genügt Golgatha, wenn da hinschreiben Golgatha, da starb er. Aber auf Deutsch übersetzt Schädelstätte. Ich habe gehappert und rumgemacht und so gedreht und einfach mal nachgefragt und nachgesucht, warum steht dort Schädelstätte? Nicht nur, weil dieses Gebiet da oder dieser Berg wie ein Schädel aussieht, aber nein, das ist eine große Wahrheit. Und der die Wahrheit sucht, der wird die Wahrheit finden. Und plötzlich geht mir ein Licht auf. Jesus ist auf Golgatha gestorben. Da steht, er starb auf Golgatha, verdolmetscht Schädelstätte. Und habe gesagt, Herr, sind wir blöd? Und Gott hat mir etwas aufgedeckt, während ich so nachdachte. Das, was auf Golgatha vor 2000 Jahren passiert ist, das ist null und nichtig. Kannst vergessen, ist Geschichte. Das muss jetzt übertragen werden, hier in deine Schädeldecke. was übersetzt Schädeldecke heißt. Du musst also das, was damals vor 2000 Jahren passierte auf Golgatha, das musst du übersetzen in deinen Kopf. Übertragen. Jawohl, Halleluja. Es ist vollbracht. Ich muss nichts mehr zahlen. Ich bin viel zu spät geboren. Jesus hat alles für mich getan. Es muss in meine Schädeldecke eingehen. Und dann verstehst du die Bibelstelle, warum es heißt Golgatha. Das würde genügen, Golgatha. Und in Aramäisch hat das auch nicht Schädelstätte geheißen, sondern das ist verdolmetscht. Das ist eine Botschaft da drin. In einem Satz das ganze Evangelium. Du entscheidest, ob du im Himmel bist oder in der Hölle, im Kopf, wo du die Ewigkeit zubringst, und zwar jetzt schon deine Ewigkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Das passiert im Kopf. Gottes Nähe und Gottes Ferne spielt sich da ab. Dein Kopf bestimmt die Realitäten deines Lebens, kontrolliert deinen Geist, und das, was dein Geist kontrolliert, kontrolliert dein Leben. In der Bibel ist ein kleines Wörtchen oder zwei kleine Worte. Fremder Geist. Es gibt so viele fremde Geister. Und das sind die Ideen, die der Teufel versucht, in deinen Kopf einzupflanzen. Der fremde Geist. Fremde Gedanken, die gar nicht deine Gedanken sind, die gar nicht zu dir passen. Solche Gedanken würdest du gar nicht haben, aber irgendjemand hat so ein Geschwätz dir aufgeschwätzt. Oder so wie wir haben diese Tage über jemanden gesprochen, du kannst Gott nicht dienen, an deinen Händen klebt Blut. Das ist fremdes Geschwätz. Weißt du, das kann sein, dass das dann mal einer zu viel Blut in seinen Händen hat, aber dass das niemand, das pauschal, dass da eine Verkündigung in diese Richtung geht. Du kannst Gott nicht dienen, weil du das und das bist. Du bist Bankräuber, bist Mörder und so weiter. Guck mal, alle, die Gott dienen in der Bibel, waren schlimme Kerle. Dürften eigentlich gar nicht frei herumlaufen. Aber die Gedanken sind es. Die Gedanken sind es. Es sind Gedanken, die man dir aufdiktiert, dieser fremde Geist, den man so dir auferzogen hat, aufgezwungen, einsuggeriert, gelehrt, meine Lieben, vorgeschrieben. Und das sind Buchstaben, die dann einen verdammen. Paulus sagt in seinen Briefen über sein früheres Leben, du wirst entsetzt sein, was er jetzt sagt, alles, was ich früher gemacht habe, Pharisäer, Judaismus, Talmud, und so weiter. Alles, was ich früher geschluckt habe, beim Gamaliel und Hillel, alles, was ich dort gelernt habe, alles gut. Und das gelinde ausgedrückt. Alles gut. Das gilt vor Gott jetzt nicht, zählt bei ihm nicht, sondern plötzlich so von heute auf morgen ein Umdenken. Und das hat mich sogar zum Feind Gottes gemacht, zum Verfolger, zum Verbrecher. Meine ganze Erziehung von früher, alles für gut. Du musst, hier hat alles ist passiert. 3 Tage blind. Und dann diese radikale Veränderung in seinem Leben. Er hat sich gelöst von dem fremden Geist. Der fremde Geist hat ihn so gesteuert und wahnsinnig gemacht. Mit Schnauben und Morden drohte er gegen die Christen. Also der sagt, jetzt erst recht, die sind Jesus, die sind Ketzer. Und dann begegnet ihm Jesus. Du brauchst die Gabe der Geisterunterscheidung, dass du merkst, welcher Geist versucht, die Herrschaft und die Kontrolle in meinem Geist, in meinem Kopf zu bekommen. Und du musst wissen, bin ich im richtigen Zug oder nicht? Und was ist das Ziel? Wo lande ich eines Tages? Wo komme ich hin? Dein Kopf entscheidet es. Und du musst dich die Sachen prüfen und genau untersuchen. Deshalb Geisterunterscheidung ist eine ganz wichtige Gabe und Aufgabe. Und wenn du die Geister richtig definierst und unterscheidest, kannst du gezielt vorgehen. Weißt du, du kannst von deinen Schwierigkeiten erdrückt werden oder du kannst die Schwierigkeiten erdrücken und Herr darüber sein. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, heißt es in der Schrift. Ob Gott auch so denkt, ob Gott auch so sieht und ob das auch der Wille Gottes ist, Wille sein kann. Und würde Jesus das auch tun? Also prüfe die Geister, das ist so einfach und so wichtig. Also nicht alles, was fromm klingt, ist vom Gott und vom Herrn. Passt nur auf. Es laufen so viele Fromme, so viele falsche 50er, so viel Falschgeld. Du musst aufpassen. Prüfe die Geister. Nicht alle, die Herr, Herr sagen. Und es gibt eine ganze Menge so Fromme. Und nicht alle, die Weiß sagen. Und nicht alle, die Tote auferwecken. Und das ist schon gewaltig. Und nicht alle, die den Armen ihr ganzes Vermögen geben und die Berge versetzen und Wunder wirken. Da gibt es Kriterien und einige dieser Eigenschaften ist da Liebe da, die Liebe Gottes. Und das ist, was letztendlich zählt. Welcher Geist steht und steckt dahinter? Du musst also deinen Riesen erkennen, prüfe die Geister. Und weißt du, der Teufel wird nicht so plump kommen, der ist nicht so doof. Der ist hochgebildet, das intelligenteste Wesen nach Gott. Verstehst du? Und der wird nicht so plump kommen. Weißt du, wie er kommt? Mit Stolz. Ja, wir. Und ich habe neulich, glaube ich gestern gesagt, weißt du, wenn jemand kommt und sagt zu uns, wir sind allein selig machende Gemeinde. Also wenn du zu uns kommst, kommst du in den Himmel, woanders kommst du nicht in den Himmel. Das ist Sekte. Und ich möchte mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Ich würde den Verein sofort verlassen, wenn die Leute sagen würden, wir sind die Richtigen. Nein, Gott ist richtig. Gott ist wahrhaftig. Und Gott ist Licht und Leben. So, eine Faustregel, wie man fremden Geist entlarvt, wie man den Riesen findet. Der fremde Geist ist gegen dich, gegen deine menschliche Natur. Gott hat deine Natur, deine Vernunft, deine Gefühle, dein Willen. Alles hat Gott gemacht. Gott hat den Menschen geschaffen und hat den Menschen angeguckt. Gut, sehr gut. Und dann, als er Mann und Frau geschaffen hat, war sehr gut. So, das ist gut. Und du darfst nicht das verdammen, das, was Gott gegeben hat. Weißt du, der Teufel ist gegen die menschliche Natur. Kein Fleisch essen, nur noch Gemüse. Kein Auto fahren, weil wir die Umwelt verschmutzen. Das ist gegen die Natur. Deine Natur. Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Und du darfst als Mensch die Erde untertan machen und damit machen, was du willst. Das ist deine Sache. Du musst natürlich vor Gott verantworten. Und er wird sagen, Johannes, was hast du gemacht? Zu betoniert alles. Oder was auch immer sein mag. Prüfe die Geister. Der fremde Geist passt nicht zu dir. Weißt du, wenn es nicht zu deiner Art passt, wie du, weißt du, der fremde Geist ist ganz einfach, Gruppendynamik ist fremder Geist. Wenn es heißt, lasst uns alle aufstehen und Hände strecken und lasst uns das. Weißt du, und dir ist vielleicht nicht zumute. Dir tut der Hintern weh und Rücken weh und Nacken weh. Verstehst du, sagst, nee, also ich möchte heute sitzen bleiben. Ich kann nicht. Ich habe so schweren Tag gehabt heute. Verstehst du, darfst sitzen bleiben. Aber dann, wenn die Leute zu dir kommen, wenn du sitzen bleibst, ja, Schwester oder Bruder, hast du ein Problem? Und guck mal, die ist ungeistlich oder der ist ungeistlich, der steht nicht auf beim Beten oder singen. Weißt du, wir müssen aufhören mit Gruppen der Damen. Das ist ein fremder Geist. Du musst so beten, wie Gott es dir zeigt. Wenn du so Probleme hast, liegst du auf alle vier und sagst, Gott, ich kann nicht mehr. Und das ist okay. Aber du kannst niemandem sagen, du musst auch so machen, weil ich es gemacht habe. Jeden nach seiner Art. Das ist fremder Geist. Prüfe also diese Geister. Das sind diese Riesen, die so kleine. Die Riesen sind Zwerge eigentlich, die dich fix und fertig machen. Sind Kleinigkeiten. Jesus sagt, die Füchse, kleine Füchse verderben den Weinberg, nicht die Elefanten. Also da möchten wir, wer ist dein Riese und wo sitzt er? So ein Pfahl im Fleisch, so ein Stachel, so ein Splitter, der irgendwo im Körper drin sitzt. Der fremde Geist tut dir nichts, gibt dir nichts, aber er will alles haben von dir. Gib mal dein Geld, den Zehnten, eine Sonderspende. Der fremde Geist fordert von dir nur, will dein Geld, deine Zeit, deine Kraft. Und du musst aufpassen, sind die Leute, die mit dir arbeiten, und ich passe auch für mich selber persönlich ganz stark auf, fordern sie, gebe ich das gerne oder ungern? Kann ich das geben? Weißt du, was ich nicht geben kann, das wird Gott von mir auch nie wollen. Verstehst du? Ich kenne Pastoren, die sagen, geh zur Bank, nimm ein Darlehen auf, wir bauen jetzt und wir brauchen Geld. Nimm einen Kredit auf und dann kann die alte Frau nicht mehr zurückzahlen. Und heult und komm, bete mit mir, dass ich meine Raten zurückzahlen kann. Sowas kenne ich und es ist unverschämt. Der fremde Geist fordert, dass du im Dienst, zu Diensten bist, so als Lakai. Entlarve diese fremden Geister, die in dir sind. Den fremden Geist darfst du nicht kritisieren. Und das sind so viele Gemeinden, charismatische Gemeinden, die denken, sie sind Herrgott. Sie haben die Weisheit gepachtet, die Offenbarung gepachtet. Gott redet zu uns und du darfst nicht widersprechen. Weißt du, wenn Gott redet, du sollst sowieso zwei, drei Leute nehmen zum Kritisieren. Und Gott will, dass du kritisierst. Die Bibel brauchst nicht kritisieren, da haben schon Millionen kritisiert. Aber das, was ich erzähle, oder was die anderen erzählen, das darfst du ruhig prüfen. Also, aber fremden Geist, der nicht von Gott ist, der hat Angst, du könntest was entdecken. Die Wahrheit könnte rauskommen, dass es nicht so ist. Also, du darfst also kritisieren. Natürlich, wir wollen nicht zerfleischen, wir wollen ja nur prüfen, ist es echt, wie ist es zustande gekommen und so weiter. Aber das darfst du gar nicht fragen. Darfst nicht in Frage stellen, darfst nicht widersprechen. Und der fremde Geist kommt immer mit Bibelsprüchen. Pass auf Leute auf, die viele Bibelsprüche um sich werfen. Die sind vom Teufel. Denn der Teufel ist ein Spezialist auf Bibelsprüchen. Der kennt die Bibel in- und auswendig. Und er kommt zu Jesus. Zu Jesus kam er nicht mit Konfuzius, Buddha und sonst irgendeinen Gelehrten. Nein, er kam mit Bibelsprüchen. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Die Sekten kommen immer, es steht geschrieben. Und dann beweisen, schau her, lies mal nach. Es steht geschrieben. Nein, der Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Da kann auch viel geschrieben stehen. Aber nicht alles, was geschrieben steht, muss dir für dich verbindlich sein. Es muss dir offenbart werden. Du musst es vom Herrn empfangen haben. Aber der fremde Geist versucht dann, dich so als Buchstabenreiter zu benutzen, dass du nur noch auf Bibelverse reitest und nur Bibelverse, und dann kommen Vorschriften drauf nachher raus. Der fremde Geist kennt keine Gnade. Das ist dick, dass du sie siehst. Das sind diese Riesen. Die sind so unbarmherzig. Die fordern, bis du ausgeblutet bist. Der fremde Geist ist aufdringlich, hetzt und stresst dich, übt Zwang über deinem Leben. Und der fremde Geist ist nichts anderes als Götzendienst. Weißt du, wenn du Gott dienst, sind so Freiheit berufen bei Gott. Da ist kein Zwang. Und da musst du kein Lakai sein von irgendjemand. Wenn du Gott dienst mit Freuden, Halleluja, ich darf Gott dienen, ich muss Gott nicht dienen. Niemand zwingt mich, Gott zwingt mich nicht, dass ich ihm dienen muss. Er sagt, Kind, komm, du kannst alles haben. Aber und der verlorene Sohn kam nach Hause und sagt, Vater, ich möchte Tagelöhner sein. Das ist noch schlimmer als Sohn. Ich möchte einfach nur dein Gastarbeiter sein. Also die Bibel sagt ganz klar, zieh nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Bei Gott hast du Freiheit, er verlangt nichts von dir, er gibt dir. Alles, was er von dir will, hat er dir schon vorher gegeben. Oder auch nicht. Also das, was er nicht gegeben hat, das will er auch nicht. Das brauchst du auch nicht. Er selbst ist dort gewesen, was er von dir fordert. Also wenn er sagt, trag dein Kreuz, muss sterben, oder was auch so ist, er ist schon vorher für dich gestorben, vorgemacht, wie das ist. Und deshalb, wenn es von Gott eine Sache ist, da ist schon alles, das hat er schon alles durchlebt. Er war schon überall dort. Die Plätze für Israel, als sie durch die Wüste zogen, da heißt es, ich habe alle diese Plätze ausgesucht, ich war schon vor dir da. Gott hat überall, jede Station deines Lebens schon durchexerziert. Er verlangt nichts von dir, was du nicht bereit wärst. Er hat dir den Geist gegeben, damit du bereit bist. In 2. Mose 23, Vers 20 und 22, wir bleiben bei diesem Wort ein bisschen. 2. Mose 23, Vers 20 und bis 22. Da sagt der Herr, ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Ich werde dir einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich für dich bestimmt habe. Ich werde meinen Engel dir vorausschicken. Also du siehst, Gott geht dir überall voraus. Ins Krankenhaus, nach Golgatha oder wo auch immer. Und das ist stark für mich. Ich werde dir vorausgehen. Und ich werde für die Riesen der Schrecken, der Schock sein. Ich werde dir vorausgehen. Du musst nicht Angst haben. Aber weißt du, die Israeliten haben nur auf das gehört, was die Kundschafter erzählten. Wir haben Riesen gesehen, feste Städte. Aber Gott hat gesagt, ich gehe dir voraus. Da, wo du hinkommst, in dieses Land, ich gehe dir voraus. Und Gott will dich ermutigen. Aber der Feind, was macht er? Erschrecken. Die fremden Geister, die jagen dir nur Schrecken ein. Die Kundschafter, die erzählt haben, da gibt's Riesen, da wimmelt das Land nur von Riesen. Und tatsächlich, da gibt's Riesen. Man hat jetzt in Palästina Riesen gefunden. Da bin ich nur ein Zwerg. Skelette. Das ist nicht nur, dass normale Skelette gefunden werden, sondern auch riesenhafte Skelette. Und deshalb, das Land war voll von Riesen, was sie dort sahen. Aber die fremden Geister, die sagen dir, wir können es nicht. Wir kamen, als wir die gesehen haben, diese Kerle, wir kamen uns wie Heuschrecken vor. Aber wenn Gott mit dir ist und der Herr sagt dir, ich werde dir vorausgehen, da wird sich keiner dieser Riesen mit dir anlegen. Dann hast du eine ganz tolle Ausgangsbasis für dein Leben, wenn der Herr vorangeht. Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Kannst du bessere Zusagen bekommen als die? Das sind Verheißungen. Ich werde vorausgehen und für dich streiten und du sollst stille sein. Und das hat Gott getan. Gott lässt die Ägypter sehr nah an dir rankommen, so dass du den Atem ihrer Pferde spürst. Aber in dem Augenblick, wo diese Ägypter dich fast packen, baut der Herr eine Wand dazwischen. Er schickt den Engel, der vorne gewesen ist, plötzlich steht er hinten und deckt dich und schützt dich. Also, ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Das ist natürlich auch an Bedingungen geknüpft, aber die sind leicht zu halten. Natürlich, der Engel geht mit dir, wenn du diese Bedingung erfüllst. Und da heißt es hier weiter, wenn ich lese, achte auf ihn, auf diesen Engel und höre seine Stimme. Also, wenn du willst, dass der Engel mit dir mitgeht und du Erfolg hast und die Riesen zittern und vor dir weglaufen und dass du durchkommst, wo du normalerweise nicht durchkommen könntest, dann heißt es, widersetze ihm nicht, dem Engel. Also, du musst nur ein bisschen gehorchen. Und er würde es nicht ertragen, wenn du dich gegen ihn auflehnst, denn in ihm ist mein Name genannt. Also, du hast die volle Freiheit. So viel wie du dich Gott öffnest, so viel Kraft und Vollmacht hast du. Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich dir sage, dann werde ich deiner Feinde der Feind sein und sie in die Enge treiben und sie werden dich nicht bedrängen. Also, wenn du das tust, wenn du nicht tust, ist genau das Gegenteil dann der Fall. Also, wir entscheiden hier im Kopf. Wenn ich tue, auf dich wartet also ein siegreiches Leben. Alle deine Feinde sollen in die Enge getrieben werden. Aber es ist ein freiwilliger Gehorsam gefordert. Und das bestimmt Segen oder Unsegen. Dein Gehorsam. Und Gehorsam, wo entsteht es? Im Kopf. Nur im Kopf. Nicht in den Füßen. Die tragen dich nur dorthin. Das, was du verstehst, das tust du auch. Was du nicht verstehst, wirst du auch nicht tun. Wenn die Israeliten das alles nur geglaubt hätten, dass der Herr damals gesagt hat, ich werde deiner Feinde Feind sein und nicht auf die Kundschafter, die, auch wenn sie Mehrheit sind, weißt du, du musst nicht auf die Mehrheit hören, was die Mehrheit sagt. Die Mehrheit ist dumm. Die Masse, grundsätzlich. Also ich verachte die Masse, weil die Masse ist so saudumm. Einmal schreien sie Halleluja und dann schreien sie Kreuzige ihn. Das ist die Masse. Und das geht permanent durch die Geschichte querfeld ein. Also die Masse nicht, sondern das, was Gott sagt, das ist ausschlaggebend. Was er dir sagt, nicht was er sonst irgendwas sagt, sondern dir sagt. Und Gott hat gesagt, ich werde deiner Feinde Feind sein. Pass also gut auf, dass du einfach auf ihn hörst und nicht auf die Spione. Die Spione, die beurteilen immer die Lage, wie sie ist. Die haben Atombomben, die haben Gefängnisse, die haben Konzentrationslager, was weiß ich, was sie alles haben. Und das Schlimmste, die haben gewaltige Waffen, solche Waffen haben wir noch nie gesehen. Und das erzählen sie dir. Und du sagst, also weißt, mit unseren paar Knüppeln, wir werden denen nicht beikommen. Aber dass der Herr in deinem Leben mächtiger ist als alle Waffen, die der Feind je besitzt. Du sollst stille sein und Gott sagt, ich will für dich streiten. Die Gegenwart Gottes ist, was den Unterschied ausmacht. Die Spione. Was sind deine Spione, die dich so falsch leiten und lenken? Die sagten also, wir kamen so klein vor und die sind so groß. Wir sind so klein und die sind so groß. Sag deinem Problem, haben wir hier ein Wort mal bekommen, sag deinem Problem, wie groß dein Gott ist und nicht deinem Gott, wie groß deine Probleme ist. Sag deinem Problem, mein Gott ist groß, mein Gott kann alles. Also der Arzt sagt unmöglich, unheilbar, aber Gott sagt möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist und nicht, wie groß deine Probleme sind. Und wie groß deine Schulden sind. Und wie groß deine Krankheit ist. Und wie groß deine Sorge ist. Und wie groß deine Schwierigkeiten sind. Sag Gott, wie groß er ist. Und preise ihn. Du hast die Wahl. Wenn du auf die Spione hörst, auf die Menschen, auf deine Gefühle, das sind deine Spione, auf deinen Verstand, auf das, was in den Nachrichten ist, und auf die Umstände, das Sichtbare, das sind deine Spione. Da wirst du immer kleiner. Wir haben Inflation und so weiter. Mit dir geht's aufwärts, wenn du auf dein Herz hörst. Ich habe eine kleine Geschichte, die ein bisschen umgebaut ist, aber es ist eine gute Geschichte, natürlich aus Amerika drüben. da ist ein Mann an der Highway, an der Hauptstraße, der hat verkauft Würstchen. Und irgendwie kommt er auf die Idee, ich mache ein Schild, die Leute fahren vorbei, heiße Würstchen und gute Brötchen und so weiter und so weiter. Macht es ein Schild und Leute halten an diesem Schild an. Dann macht er nächstes Mal das Schild größer. Heiße Würstchen, wunderbares Brötchen und so weiter. Echt berlinerisch. Und so macht immer größer. Und plötzlich alle, die fahren nicht mehr weiter, die bleiben vor diesen Schildern stehen und sagen, wir wollen diese heiße Würstchen und diese Brötchen, warme heiße Brötchen und die bleiben stehen. Und dann er schickt seinen Sohn jetzt in die Stadt zum Studieren und er studiert und macht noch ein größeres Schild, heiße Würstchen und frisches Brötchen und so weiter. Und der Junge kommt von der Uni zurück und er sagt, Papa, liest du keine Zeitung, siehst du kein Fernsehen, hörst du keine Nachrichten, wir stecken mittendrin in einer Krise, Inflation, da kannst du doch nicht solche Schilder noch machen, jedes Mal größer und größer. Dann hat er gesagt, mein Sohn hat studiert, hört Fernsehen und Radio und liest Zeitung, er muss wissen, hat sein Schild verkleinert. Und der Sohn sagt, Junge, Vater, das ist noch zu viel, nur Wahnsinn, du kannst nicht, wir stecken mittendrin in einer Krise. Und er hat verkleinert, bis er wieder da war, wo er am Anfang war. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Nach dem, was du hörst. Das, was dir dein Fleisch sagt. Wir sind mitten in der Krise. Weißt du, was die größten Entdeckungen und Erfindungen wurden in der Krise gemacht? Alles Große geschah, alles in der Krise. Und du bist erst kreativ in der Krise. Weißt du, da schaltet sich dein Geist erst ein und fängt an zu arbeiten. Und deshalb ist es gar nicht so gut, dass es dir gut geht. Nur in der Krise bist du gut. Schlimm, aber es ist wahr. Also deine Riesen, auf wem hörst du? Auf die Umstände, Gefühle, auf das, was du siehst. Du hast die Wahl. Hier Gott und dort die Riesen. Die Krisen, die Probleme. Wer auf Gott schaut, der hat Sieg. Deshalb heißt es in der Bibel, lass uns wegschauen und aufsehen auf Jesus, um den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wer auf die Riesen schaut, der hat Probleme, der braucht gar nicht mehr Probleme machen. Der zittert schon, der geht schon in die Knie, der wird blockiert, verhindert und so weiter. In 2. Mose 23, Vers 25, wenn ihr eurem Gott dient, das ist die Voraussetzung. Wenn du auf Gott schaust, dann wird er dein Brot und Wasser segnen. Wenn du Gott dienst, die Frage ist, dienst du wirklich Gott oder glaubst du nur an Gott? Der Teufel glaubt es auch, ist ein Spezialist oder sogar dafür. Aber dienst du Gott? Nicht alle, die glauben, dienen auch Gott. Wenn Gott, und 2. Mose 23, 25, wenn du Gott dienst, wird er dein Brot und Wasser segnen. Ich werde Krankheiten von dir fernhalten. Wenn du Gott dienst, traut sich keine Krankheit zu dir ran. Du kannst gar nicht krank werden, weil du Gott dienst. Du kannst dir nicht leisten, krank zu sein, wenn du Gott dienst. In deinem Land wird es keine Fehlgeburt geben, also kein Leerlauf. Und du wirst ein langes Leben erreichen, wenn du Gott dienst. Also dienst du wirklich Gott, nicht nur mit dem Mund, sondern mit Händen und Füßen, und zwar mit dem Herzen auch, mit allem, was du hast, was du bist. Dann lässt Gott, das geht's weiter, dann lässt Gott seinen Schrecken vor dir hergehen. Dann werden alle deine Feinde vor dir Flucht ergreifen, wenn du Gott dienst. Wenn Gott sieht, dass du ihm dienst, nicht, dass die Menschen sehen, dass du Gott dienst, dann, wenn man Gott dient, kann niemand sehen. Das ist unsichtbar. Gott ist der Unsichtbare und du dienst also im Verborgenen Gott. Also wenn du Gott dienst, dann sag Gott, ich lasse Panik vor ihnen ausbrechen. Das ist schon was. Also wenn die in Panik alle geraten, deine Riesen, wenn die Schwierigkeiten bekommen, dann ist für die Riesen gar kein Platz mehr da. Wenn du Gott dienst, bist du so ausgefüllt. Wenn Gott da ist, wenn er gegenwärtig ist, dann ist diese Situation ganz anders, nicht mehr dieselbe. Dann hast du eine ganz andere Ausgangsbasis. Dann gehst du in das gelobte Land, da brauchst du nichts. Du musst nur 7 Tage um Jericho marschieren und schon stürzen Mauern ein. Dann haben die Riesen ein Riesenproblem. Wenn du Gott dienst, deine Riesen sitzen bei dir im Kopf Und da beginnt auch der Gottesdienst. Ich will dem Herrn dienen. Ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Das ist deine persönliche Entscheidung. Niemand kann dich dazu zwingen. Aber deine Riesen sitzen bei dir im Kopf. Und wenn du wissen willst, ich begründe es auch, Angst sitzt bei dir im Kopf. Da erzählt dir jemand und dann zitterst. Krankheit sitzt im Kopf. Mangel sitzt im Kopf. Komplexe sitzen im Kopf. Ich bin nichts, habe nicht studiert, nichts gelernt, nichts gespart, nichts gebracht. Zweifel sitzen im Kopf. Kann das wahr sein? Stimmt das überhaupt? Unglaube und Glaube. Beide sitzen im Kopf. Die Widerstände, will nicht oder ich will. Und ich komme auf die Geschichte von David und Goliath. Und da heißt es, 40 Tage lang tritt dieser Riese auf. Und womit tritt er auf? Mit Mundwerk. Er sagt, Israeliten, wer nimmt mit mir auf die Schlacht? Wer mich erledigt, der hat alle Philister erledigt. Wer nimmt mit mir auf? Guck mal, ihr seid alles Feiglinge, Feiglinge, Feiglinge. Pfui, schämt euch. So hat er geschwätzt und geredet und sie mit dem Mund fertig gemacht, zermürbt, eingeschüchtert. Ihr seid alles Feiglinge, was wollt ihr? Ihr könnt nicht aufnehmen. Verstehst du, ergebt euch am besten jetzt gleich mir. Und ihr seid verloren. Weißt du, das ist nämlich, was da passiert mit dem Mund. Worte sind Mächte, Tod und Leben liegt auf der Zunge. Und die armen Israeliten, sobald er aus dem Zelt rauskam und sogar der Saul, der eines Hauptes länger war, der war schon größer als die anderen. Und es ist interessant, diese Geschichte. Das war schon groß, sogar der hatte Angst gehabt. Als der Goliath auftrat, dann versteckten sich hinter dem Wagen. Und die Israeliten waren alle hinter dem Wagen und trauten sich überhaupt nichts. Nur weil der eine Großmaul da protzte. Jeden Tag hat er sich zermürbt. Und weißt du, jeden Tag wird schlimmer. Nach 40 Tagen, also nach 21 Tagen glaubst du sowieso schon. Und nach 40 Tagen, das war doppelt schon fertig. Und Saul hatte Angst. Warum? Und ich sagte dir, warum der Mann Angst hatte. Der hätte keine Angst haben müssen. Der hat die Salbung verloren. Der hat die Salbung verloren. Der Geist Gottes ist von ihm geflohen. Er war nicht mehr der Gesalbte. Solange der Gesalbte nicht da ist und keine Salbung da ist, haben die Leute Angst. Sind furchtsam. Die Salbung ist, was dich kühn und mutig macht. Und alles andere macht dich ängstlich. Und erst als der Gesalbte ins Kampflager kam, in die Armee kam, David, der kleine Gesalbte, er kam und sagte, wer ist dieser Großmaul und dieser Unbeschnittene? Was will der? Was erzählt er? Du siehst also, der war der einzige Ausländer, so fremd. Was will denn der? Der Gesalbte. Du, und der Gesalbte macht dem Riesen Goliath Probleme. Für den Gesalbten ist das kein Problem, der Riese. Der Gesalbte sagt, wer ist das? Der interessiert sich gar nicht groß, wer ist das? Und den interessiert auch nicht die Waffenrüstung, die er hat, und wie groß der ist, und wie stark der ist, und wie gebildet der ist. Den interessiert das alles nicht. Er hat die Salbung. Und der, der die Salbung hat, macht den Unterschied. Die Gesalbte erledigen die Riesen mit einem Kieselstein. Die brauchen keine großen Waffen. Eine Steinschleuder reicht schon aus. Die Salbung hält den Riesen in Schach. Ich werde deiner Feinde Feind sein. Und dieser Gesalbte läuft nicht weg und versteckt sich. Nein, der geht auf diesen Riesen mutig zu. Der Gesalbte. Der Herr ist deinen Riesen weit überlegen. Wenn du gesalbt bist und du hast Probleme, Riesenprobleme, wie sie auch immer heißen mögen, in der Gegenwart Gottes lösen sich die Riesen wie Luftballons auf, fallen in sich zusammen und werden Zwerge. Gott ist deine unsichtbare Macht. Du kommst zu mir mit Schild und Spieß und so weiter und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Du musst lernen, den Namen des Herrn auszusprechen, zu buchstabieren. Dieser verborgene Gott, dieser David, der gesalbt ist, der wagt es, mit einer Geheimwaffe den Goliath anzugreifen. Der Name des Herrn ist deine Geheimwaffe. Entdecke das. Realisiere das. Für Gott sind solche Riesen kein Problem. Hier in Berlin, in der Humboldt-Universität, ist mal was Furchtbares passiert. Furchtbar, sage ich, für den Teufel furchtbar. Da hat doch ein Professor Gott gelästert, bis geht nicht mehr. Und da geht ein Junge aus Sachsen vorbei, liest Professor sowieso Beweis, dass es keinen Gott gibt und dass der Mensch von Affen abstammt und. Und dann sagt er, war so unbedarft, war ein Grobschmied, Hufnagel hieß er. Und dann sagt, als er fertig war mit seinem Vortrag, wenn, nachdem ich Gott so gelästert habe, wenn es einen Gott gibt, dann muss er mir einen Engel schicken und mir eine Ohrfeige geben. Und was macht er? Der Hufnagel von hinten steht auf, geht langsam nach vorne, dann geht auf ihn zu, sagt schönen Gruß vom lieben Gott, das kann auch der Hufnagel erledigen. Und klebt ihm eins, dass er bis nach hinten rutscht. Der war nicht darauf gefasst. Und so war auch der Goliath. Und der David, verstehst, das erledige ich und geht auf ihn zu. Das erledige ich. Und du siehst, wer ist das? Der hat nicht viel rumgefaxt und rumgemacht. Er ging zum Bach, holt ein paar Steine und macht es. Geistgesalbte, die machen das. Die gehen auf die Probleme zu und lösen die Probleme. Die warten nicht da, bis ein Engel kommt. Und bis der Herr eingreift. Wenn wir eingreifen, greift der Herr auch ein. Denn Gott ist in uns und nirgendwo anders. Christus in uns. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. So, er geht dann zu. Und was macht er? Der hält ihn in Schach. Das ganze fromme Gesindel, die kriegen den Mund nicht mehr zu. Die, die auf den Herrn harren, werden stark. Und David ermannte ihn Gott und dann ging er auf diesen Goliath zu. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Meine Gnade reicht für dich aus. Und sie ist mächtig in deiner Schwachheit. Dieser kleine David, gesalbt und von Gott motiviert, von Gott zubereitet und geht mit dies auf Gott zu, auf diesem Riesen zu. Mit Gott vermagst du alles. Und geht zu und das mache ich schon. Das erledige ich schon. Seine Brüder konnten es nicht glauben, dass er das macht und das gut ausgeht, die ganze Geschichte. Aber mit Gott in dir überwindest du alle deine Riesen. Ich muss jetzt gucken, dass ich weiterkomme. Ich bin bei diesem David hier hängen geblieben, weil mir so, der Junge gefällt mir. Ich würde mich gleich von ihm adoptieren lassen. Patenter Kerl. Weißt du, du mit der Salbung und Heiligen Geist, du treibst alle deine Riesen in Enge, in Verlegenheit und machtest sie. Der, der in dir ist, ist größer als der größte Riese. Glaub es nur, nimm das an und fang an, Gott zu danken darüber und preise ihn. Mit ihm verlagerst du die Berge, beseitigst deine Probleme. Mit ihm überwindest du alle deine Befürchtungen. Gott ist in dir. Gott in dir. Gott in dir ist größer als der größte Gigant. Gott in dir ist größer als das größte Problem, das du je haben kannst, das ein Mensch je haben könnte. Solange Gott in dir ist, fürchtest du dich nicht. Gehst vorwärts, bist furchtlos, wirst vor niemand kapitulieren und du wirst nicht einmal vor jemandem einen Hut abnehmen, weil Gott in dir ist. Aber Gottlose kapitulieren, sofort resignieren, ziehen sich zurück, so wie es die Mannschaft dort beim Saul. Gottlose, die keine Verbindung mit Gott haben, keine Beziehung zu ihm haben, die werden schwach, gehen in die Knie, auch wenn es gar keine Riesen sind. Weißt du, sie erschreckt niemand, sie bedroht niemand, aber sie sind immer schwach. Aber Gott sagt, du, meine Kraft ist in dir mächtig. Du musst wissen, was die Riesen in Wirklichkeit sind. Und ich sage dir nach der Bibel, könnt ihr jetzt lang deuten und auslegen, aber Riesen nach der Bibel sind Missbildungen. Schau einen Großen mit einem Wasserkopf an. Oder einen, der so wächst und so weiter. Das sind alles Missbildungen. Riesen sind Missbildungen. Alle Riesen. Auch deine Probleme sind Missbildungen. Das muss nur ein verstehen. Das sind Fehlentwicklungen, die gar nicht geben darf und geben kann, wenn es normal zugehen würde. Aber Goliath lästert hier Israel durch freche Worte, beleidigt, kränkt und macht sie fertig. Tag für Tag macht er sie fertig. Diese Missbildungen oder dieser Missgebildete. Und sobald die ihre Stimme hören, das Missgebildeten, da zittern die schon. Und ich sage dir ein Geheimnis, wie der Teufel arbeitet. Durch Stimmen. Der Teufel arbeitet durch Stimmen. 2. Könige 18, das ist eine kleine Geschichte, interessante Geschichte. Auch Hiskia. Und da ist Vers 19. Da kommen die Assyrer und belagern die Stadt und so weiter. Und die wollen die Stadt einnehmen. Die wollen, dass Hiskia kapituliert. Und dann heißt es, sag den Hiskia. Guck mal, alle anderen Götter haben kapituliert, alle anderen Könige haben es aufgegeben, alle haben es aufgegeben, die können nicht und so weiter. Was bildest du ein? Was glaubst du, was du wärst? Du musst auch vor dem König von Assyrien kapitulieren. Sag dem Hiskia. Du siehst, wenn jemand zu dir kommt und jemand sagt zu dir, sag, oder der hat es gesagt, der Arzt sagt es, die Diagnose. Du glaubst bloß diesem bloßen Gerede, 2. Könige 18, diese Propaganda. Und Krieg ist nichts anderes als Propaganda, wenn du richtig verstehst. Biafra-Krieg wurde allein durch Propaganda entschieden, nicht durch Waffen. Propaganda. Alle Kriege, was sonst laufend ab, passiert alles nur Propaganda. Und der Teufel kämpft mit Propaganda. Sag doch dem Hiskia. Und der Rapschke da, so heißt dieser Mann dort in der Bibel, der nimmt den Mund zu voll und sagt, Kapitel 18 und Kapitel 19, 2. Könige, sag dem Hiskia, lass wissen, lass dir von deinem Gott dir nichts einreden, Jerusalem wird fallen, muss fallen, weil ich es gesagt habe. Und so weiter, sag dem Hiskia, und was meinst du, wer du bist? Wer kann von Sennherib gerettet werden? Was bildest du dir ein? Und genau das ist, wie der Teufel dich zur Schnecke machen möchte. Was bildest du ein, dass du besser bist? Was macht Hiskia? Der hört sich den Quatsch an. Da schreiben sie eben noch schriftlich, dass du mit nicht nur mündlich, sondern schwarz auf weiß hast. Und er nimmt diesen Wisch und geht ins Heiligtum, legt vor Gott hin und breit vor Gott aus. Hiskia ging in das Haus Gottes. Und weißt du, er bringt alles, was die da gequatscht haben, bringt Gott und erhebt seine Stimme zum Herrn. Lieber Gott, das ist dein Haus, das ist deine Stadt, das ist dein Land, das ist dein Volk. Du kannst nicht zulassen und bringt das, was ihn bewegt und bedrückt, zum Herrn. Weißt du, der Teufel hat keine Stimme bei Gott. Aber du hast eine Stimme bei Gott. Und du kannst Gott sagen, was dich bewegt und dich bedrückt. Und er bringt zum Herrn sein Anliegen. Und am nächsten Tag, als der Engel als bei Gott ankam, und da ging der Engel durch das Lager der Assyrer und waren 183.000 Tote. Wie? Frag mich nicht, das war wahrscheinlich Pest oder dass sie alle Herzinfarkt bekommen haben oder sich vergiftet haben. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, der musste mit Schimpf und Schande abziehen, der gute Mann. Gott will deiner Feinde Feind sein. Der Teufel tritt immer mit einer Stimme auf. Weißt du, die Welt mit einer Stimme spricht zu dir und so weiter. Und der Goliath mit einer Stimme. Großes Mundwerk hat auch der Antichrist nachher in der Bibel, liest es. Ein mächtiges Wort versucht uns fertig zu machen, zur Kapitulation zu bringen. Diese Stimme. Er brüllt gewaltig wie ein Löwe. Alles in diesem Universum hat eine Stimme. Und es greift nach uns. Und die Frage ist, hast du auch eine Stimme? Und was machst du mit deiner Stimme? David hat den Goliath fertig gemacht mit seiner Stimme. Was denkst du? Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Bin ich ein Hund? Ja, doch, bis weniger wie ein Hund. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Welche Stimme bist du? Was spricht aus dir? Welche Gedanken sprechen aus dir? David denkt nicht seine Gedanken. Also das wäre wahnsinnig, wenn er es gedacht hätte und gesprochen hätte. Aber er denkt in göttlichen Dimensionen. Er denkt, wie Gott denkt. Und er redet, wie Gott redet. Und wenn du die Stimme Gottes nicht kennst, du musst nur eines nehmen. Nimm die Bibel. Was der Teufel kann, kannst du zweimal. Und sag, es steht geschrieben. Und halte so lang 10 Bibelstellen entgegen. Es steht geschrieben. Gegen deinen Riesen, gegen dein Problem. Aber das wusste ich unbedingt. Schon ein Seufzen reicht aus. Der Heilige Geist vertritt unser Seufzen mit einem unaussprechlichen Ton vor dem Thron Gottes. Dein Wispern und Säuseln, das kommt bei Gott ganz groß an. Also du musst deine Stimme nur erheben und der Heilige Geist ist dein Verstärker. Alles in dieser Welt hat eine Stimme. Schmerzen, Mangel, Leid, Armut, Ärger, Stress, Depressionen. Du kannst auf Gott und auf die Gaukler hören. Oder die Gaukler. Was? Wem öffnest du dein Herz? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und dann sprechen sie das, wie er gesprochen hat. Und vom Herrn Jesus heißt es, er wird nicht auf der Straße brüllen. Sekten brüllen auf der Straße, Löwen, Tiere, Bestien, aber er wird lehren, er wird erklären, er wird richten, er wird befreien, erlösen, heilen. Jesus brüllt nicht, Jesus hilft. Fürchtet euch nicht, in der Welt habt ihr Angst, hat er gesagt. Nimm das Wort als bare Münze. Und dann hast du den Tröst und den Heiligen Geist noch da. Du musst also nicht verzweifeln und verzagen und mutlos werden. Die Riesen, eine Riesenwelle kommt auf mich zu. Mit Jesus gehst du auf Wasser, wenn du auf ihn schaust. Wenn du auf die Wellen schaust, fängst du an zu sinken. Eine Riesenwelle. Wie werde ich mit meinen Problemen fertig? Achte auf ihn und höre seine Stimme. Widersetz dich ihm nicht. Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich da einer Feinde Feind sein. Gehorch der Stimme einfach, der Stimme Gottes, die in dir ist, die spricht. Wenn du auf die Stimme Gottes hörst, wirst du genesen, wirst du den Feind entmachten, wirst du die Festungen Satans zerbrechen, wenn du auf die Stimme hörst. Wenn du auf die Stimme Gottes hörst, bist du bestens informiert, hast keine Existenzangst. Dann wirst du plötzlich wissen, ich habe eine Existenzberechtigung. Wer ist dieser Unbeschnittene? Was will denn der? Du bindest deine Feinde, wenn du auf die Stimme Gottes hörst. Jericho war verschlossen den Kindern Israel, aber Josua hat auf die Stimme Gottes gehört und sagt, das geht mal ein paar Mal rum. Und dann macht ein Feldgeschrei und diese Stimme hat die Mauern Jerichos einstürzen lassen. Und Jericho war verschlossen für Israel. Da kam niemand raus und kam niemand rein. Aber Gott hat Mauern niedergerissen. Gott kann deine Probleme niederreißen. Du musst nur auf die Stimme Gottes hören. Und nicht auf die Stimme des Spötters, des Lästerers, der über das Wort Gottes spöttert und sagt, ja, guck mal, Hiskia, verlass dich nicht auf die frommen Sprüche. Nein, er ist recht. Riesen arbeiten mit dem Geist der Lächerlichkeit, des Misskredits, der Erniedrigung, der Verspottung. Also wenn sich jemand über deinen Glauben lustig macht, der ist vom Teufel. Der ist vom Teufel. Der will dich nur fertig machen. Ihr seid Heuschrecken. Ihr seid nichts. Seid nur Gestrüpp. Seid Nieten. Habt keine Ahnung. Dein Kopf muss klar werden. Und du musst bewusst werden, ich bin erwählt von Gott. Ich bin von Gott gewollt. Und je besser du Gott verstehst, desto mehr Sieg hast du in deinem Leben. Und desto größer ist des Teufels sein Problem, je mehr du Gott verstehst, was Gott alles mit dir vorhat, dass du mit Christus regieren sollst. Und der Teufel versucht den Leuten den Kopf zu verdrehen, dich blind zu machen für Jesus, dich taub zu machen für das Göttliche, dass du ja nicht die Stimme Gottes hörst. Räume mit den ganzen Missbildungen, mit den Riesen in deinem Leben auf und deinem Kopf, meine ich lieber. Räume auf und sag, ich erlaube nicht. Ich glaube an das Vollkommene. Ich glaube nicht an Missbildungen. Ich glaube nicht an Disharmonie. Ich glaube nicht an Ärgernisse. Also weder denen, die Ärgernis geben. Also und noch schlimmer ist, die Ärgernis aufnehmen. Nimm das nicht gar nicht an. Räum damit auf, mit diesem ganzen Missmut, Verdrossenheit oder was auch immer ist. Mit den ganzen Missdeutungen, Misserfolgen. Hör auf mit, sag, ich glaube an Gott, was Gott gesagt hat. Ich warte auf den Himmel. Ich warte auf die Herrlichkeit. Sag, predige dir selber, wenn du niemanden hast. Wenn du niemanden kennst, fang an, dir selbst zu predigen. Stell dich hin, steh gerade und sag, so spricht der Herr. Und sag, was der Herr dir sagt. Nur in deinem Kopf kannst du was speichern oder etwas auslöschen, austradieren. Du kannst dieses Missbehagen, das da ist, kannst du beseitigen. Oder du kannst stehen wie Kaleb, weißt du, der Mann und Josua, die beiden gefallen mir. Wir werden sie wie Brot fressen, nicht nur essen, fressen. Das ist schon massiv. Wir werden sie wie Brot fressen, wir werden sie erledigen, wir werden mit ihnen fertig. Wenn der Teufel dir glaubhaft machen will oder glaubhaft macht, dass du es nicht schaffst,
Du wirst nicht schaffen. Aber du musst einfach widersprechen. Wir werden sie wie Brot fressen. Also dreh den Spieß um. Und die Waffe, die man gegen dich gemacht hat, soll es gegen ihnen gemacht werden. Nicht gegen dich. Josua und Kaleb hatten dann die richtige Einstellung. Und damit konnten sie überwinden. In 5. Mose 7,1, da heißt es, in diesem gelobten Land sind 7 Riesen noch. 7 Giganten. Es waren noch 7 Völker, also mächtige Völker, mächtiger wie sie Israeliten waren. Du musst den Kampf aufnehmen, Kind Gottes. In deinem Leben sind noch 7 Giganten, 7 Riesen. Kanaan, da, in deiner Schädeldecke. Das sind noch 7 Riesen. Die musst du noch vertreiben. Keine Kompromisse mit ihnen machen. Noch 7 Riesen stehen in den Startlöchern und warten auf dich. Halten Position, verteidigen, geben nicht auf. Und sie sitzen. Sie sitzen ganz fest. Im Sprüche 23, Vers 7 heißt es, so wie ein Mensch in seinem Kopf denkt, so ist er. So wie ein Mensch in seinem Kopf denkt, so ist er. Auf wessen Stimme hörst du? Auf die 7 Giganten, kommt nicht rein. Ihr habt hier nichts verloren. Das Land ist besetzt. Da ist kein Platz für euch. Ich sag dir ein paar kleine Tipps, was du machen solltest, wenn du Riesen hast. Diskutier nicht mit ihnen. Nimm dir keine Zeit für sie. Lass dich nicht von denen blenden. Was das auch Problem auch sein mag. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich mit dem Teufel auf kein Gespräch einlässt. Jesus hat gar nicht viel diskutiert. Der hat einfach eine Bibelstelle genommen. Das ist das, was ich glaube. Und das andere gilt für mich nicht. Interessier dich nicht für ihn. Er will nur deinen Glauben, deine Aufmerksamkeit. In Apostelgeschichte 16, wir machen zurzeit in unserer Bibellehre, Bibelschule Apostelgeschichte, vielleicht ist einer schon dort gelandet, Apostelgeschichte 16, 25, da ist Paulus und Silas, um Mitternacht, dunkelsten Stunde, da lobten die beiden Gott. Weißt du, sie hatten Probleme, sie hatten Schmerzen, der Rücken war ausgepeitscht, sie waren im Stock, es tat alles weh, die konnten sich nicht mehr bewegen, die waren nicht im Bett, weiches Federbett und so weiter. Nein, alles war nicht da. Sie waren im Stock dort im Gefängnis. Sie sind mit ihrem Problem so nah gewesen. Und dann heißt es, sie haben Gott gelobt. Sie haben sich nicht mit dem Problem beschäftigt. Silas, wie geht's bei dir? Hast du auch Schmerzen, so wie ich? Nein. Sie haben gar nicht auf die Schmerzen geachtet. Wenn du Sieg haben willst, hör auf das Negative in deinem Leben zu achten, was es auch immer ist. Weißt du, was sie machten? Sie lobten Gott. Lies mal Apostelgeschichte 16. Sie lobten Gott. Beachte, sie jammerten nicht. Sie klagten nicht. Sie waren nicht wütend auf Gott. Sie sagten Gott nicht ab. Sie stöhnten nicht vor Gott. Sie schrien nicht vor Gott. Aber sie lobten Gott. Kannst du das? Kopf brummt. Bauch schmerzt. Füße machen nicht mehr mit. Sie lobten Gott. Sie wussten, Gott loben ist das Einzige, was Veränderungen schafft. Gott zu loben ist das Einzige, was Veränderungen schafft. Wenn du Gott lobst, bekommt der Teufel kalte Füße. Echt. Bekommst du eine neue Einstellung. Wenn du Gott lobst, entwöhnst du dich vom Teufel. Willst mit ihm nichts mehr zu schaffen haben. Und du gewöhnst dich an Gott, wenn du Gott lobst. Und das alles mit dem Mund. Loben bringt die Werke des Teufels zum Einsturz, bringt zum Stillstand die ganzen Attacken, die da gegen dich laufen. Loben bringt dich in die Gunst Gottes. Sie lobten Gott um Mitternacht. Schau, wo andere schlafen. Deine Einstellung ist so wichtig. In dem Lob Gottes liegt eine große Macht, das die wenigsten Christen entdeckt haben. Im Angesicht seiner Feinde lobten sie Gott. Also ringsherum alles Gefangene. Da heißt es, und die Gefangenen hörten den Lobgesang. Lobe Gott im Angesicht deines Goliaths. David lobte Gott, als er auf Goliath zuging. Er hat nicht gesagt, auch guck mal, ich, mein und mein, wir Israeliten, ich bin beschnitten. Nein, er lobte Gott. Ich komme im Namen des Herrn zu dir. Das ist Gottes Lob. Nicht nur, dass du den Namen Gottes zitierst, Jesus oder Jahwe oder was weiß ich. Nein, du musst Gott loben. Du musst mit Loben auf den Feind zugehen. Das erschreckt ihn. Im Angesicht von Leid und Schmerzen, Problemen Gott loben. Das macht den Riesen fertig. bringt ihn in die Enge, der weiß gar nicht, der ist sprachlos. Der ist sprachlos. Deine Riesen leben nur von Lästerungen. Deine Riesen leben nur von Spott und Hohn. Und Kinder Gottes leben nur vom Loben. Wenn sie Gott loben, ändert sich die Sache. Die Gefangenen hörten. Was sind die Gefangenen für dich heute? Du bist ja nicht so offensichtlich im Gefängnis wie Paulus und Silas, aber ihre Gefangenen hörten, fang an Gott zu loben, deine Ängste werden hören, die dich gefangen halten. Deine Missstände, deine Krankheiten, diese Missklänge, alles was so in deinem Leben abweicht, was nicht normal ist, die werden hören, wenn du Gott lobst. Hast du keine Zeit für diesen Quatsch. Alle deine Bedürfnisse, die nicht gedeckt sind, die werden hören, der lobt Gott, der ist wahnsinnig, die zwei sind da verrückt. Plötzlich wachen die Gefangenen auf, was ist da los? Plötzlich werden sie auch aktiv. Plötzlich tun sie auch etwas. Nein, wir müssen hier weg. Hier ist zu gefährlich. Die loben Gott. Da ist kein Platz mehr für uns. Und sogar der Gefängniswärter kommt hergesprungen und will sich das Leben nehmen. Wenn du Gott lobst, will sich dein Gefängniswärter, der dich vorher ausgepeitscht hat, dich vorher fertig gemacht hat, der will sich das Leben nehmen. Hör mir meine Botschaft. Ich will dir helfen, dass du mit deinen Riesen fertig wirst. Da kommt der Gefängniswärter und liegt da und hat schon den Dolch vor der Brust. Dann sagt er, tu dir nichts. Tu dir nichts, wir sind noch alle da. Wir leben. Also du siehst, du rettest sogar den Gefängniswärter. Du gewinnst der negativen Seite noch etwas Positives ab. Ja, was muss ich tun? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Gehorche dem Herrn Jesus Christus. So wirst du in dein Haus selig. Also du siehst, Paulus hat in dieser Mitternachtsstunde im Lob Gottes seine Situation verändert. Geh auf deinen Riesen zu. Du musst nur anfangen, Gott zu loben. Deine Stimme wird den Teufel erschüttern, das Gefängnis erschüttern. Als die beiden anfingen zu loben, alle Gefangenen waren auch frei. Dann sind die Ängste nicht mehr Ängste, Krankheit nicht mehr Krankheit, Sorge nicht mehr Sorge, Mangel nicht mehr Mangel. Die sind alle frei plötzlich. Die haben einen guten Zweck. Der Lob der beiden zog auch die Ohren der Gefangenen so an. Das ist so etwas wie Dynamit. Der Lob Gottes sprengt die Gefängnismauern, Gefängnisketten. Wenn du Gott lobst, passiert in der unsichtbaren Welt etwas. Nicht hier. Wenn du Gott lobst, wirst du so stark, ermannst du in Gott wie David, dann gibt es drüben einen Urknall, eine Explosion, dass der Teufel rückwärts, rücklings fällt und sagt, was ist da passiert? Ja, du hast Gott gelobt. Die Werke Satans werden zerstört, die Festungen werden geschleift. Gott loben, das ist so wichtig. Durch Lob Gottes wendest du deine Tragödie. Was das auch immer sein mag, aussichtslos. Fang an, Gott zu loben, da wo du stehst und wo du bist. Auch im Stock. Wir sind zum Lob Gottes geschaffen und angelegt. Zur Verherrlichung Gottes. Der Lobpreis bringt dich immer Gott näher. Und der Lobpreis macht Gott aktiv in deinem Leben. Und das ist im Kopf. Wieder, Gott wird aktiv im Kopf. Oh, Halleluja, mein Gott ist ein großer Gott. Psalm 68, Vers 1. Gott steht auf plötzlich. Wenn du lobst, Gott steht auf. Verlässt sein Lager und die Gottlosen fliehen, die Riesen fliehen. Und dann verstummen alle deine Feinde. Der Lob Gottes sollte ein wesentlicher Bestandteil deines Lebens sein, des Volkes Gottes. Du hast ein riesiges Problem. Fang an, Gott zu loben. Du bist ungeliebt, unverstanden, ungesegnet, ungewollt, unerwünscht, ungebraucht. Fang an, Gott zu loben. Und plötzlich öffnen sich die Fenster des Himmels. Denn nur wo gelobt wird, da passiert etwas. Ganz schnell noch. 1. Mose 29. Da ist die Lea. Lea, eine Stammmutter in Israel. Lea und Rahel, zwei Frauen von Jakob. Niemand wollte die Lea heiraten, 1. Mose 29. Die Lea ist immer ledig geblieben und als dann Jakob sie heiraten sollte, als sie seine Rahel heiraten wollte, hat man ihm die Lea ins Bett gesteckt, durch einen Trick. Und als er morgens aufwacht, hat er die Lea. Und 1. Mose 29, Vers 31, da heißt, der Herr sah, dass Lea ungeliebt war. Der Herr sah. Dass Lea ungeliebt war. Und dieser Herr öffnete der Lea ihr Leib und Rahel verschloss den Leib. der Herr sah, dass Lea ungeliebt war. Und weißt du, was Lea passierte? Lea hat die ersten 4 Söhne Jakob geboren. Und einer dieser Söhne war Juda. Und Levi natürlich auch, war Priester. Dann später Priester war. Aber der 4. Sohn, der war Juda, und er nannte Dank und Lob, nannte sie diesen Sohn. Riesenprobleme. Niemand liebt mich. Niemand mag mich. Niemand heiratet mich. Weißt du, du sagst auch, ich bleib ledig, also hab niemand, find niemand, und ich habe so große Probleme. Fang an, Gott zu loben. Und plötzlich öffnet der Herr deinen Leib, was es auch immer heißen mag. Und du kriegst 4 Söhne, und der 4. ist Lob und Dank. Lob und Dank. Deine Zurücksetzung, deine Ablehnung und Minderwertigkeit hört auf, wenn Juda geboren wird. Dieser Sohn, aus dem nachher auch Jesus kam und David kam. Deine Herrlichkeit passiert und tritt in deinem Leben ein, und du wirst von Gott gewürdigt, und mit dir geht's vorwärts, und du bist die oder der, den Gott mächtig gebraucht, wenn du Gott lobst. Und wenn du nicht jetzt auf dein Handicap schaust, blöde Augen, steht mein Blutter übersetzt einmal bei ihr. Ist es leer? Niemand mochte sie. Weißt du, fang an, Gott zu loben. Fang an, Gott zu loben. Du hast ein Problem, wirst nicht fertig. Gottes Lob ist, was die Dinge verändert. Du erlebst deine Auferstehung, wenn du Gott lobst und preist. Du bist beim Abkratzen. Und Hiob lag in seiner Asche und kratzte bald ab. War im Koma wahrscheinlich und er kratzte ab. In Ohnmacht. Alles ist kaputt, alles zu Ende. Für ihn gab nichts, kein Comeback. Alles verloren, alles abgebrannt, alles geraubt, alles zerstört. Keine Vision, keine Sendung, keine Mission, nichts mehr. Und dann sitzt er da in seiner Asche, kratzt sich. Oh, dann kommt noch seine Frau und sagt, hör mal, Freund, lieber Mann, guck mal, wir haben alles verloren, unsere Kinder, unser Hab und Gut. Sag doch deinem Gott ab, das hat doch keinen Wert mehr. Sag doch deinem Gott ab, kündige ihm. Und weißt du, dann sagt er einen Spruch. Und dieser Spruch hat mir auch sehr viel geholfen. Lange Zeit mochte ich den Hiob nicht, weißt du. Du kannst sagen, ich pfeife auf den Hiob. Also ich habe, so wie Luther auch gesagt, Hiob gehört nicht in die Bibel. Weißt du, so Leiden und Schwierigkeiten und Spannungen und Probleme, das gehört nicht in der Bibel. Und ich habe auch Hiob aus der Bibel streichen wollen, auf der Schule, beim Studium. Hiob, das wollen wir nicht lernen, nehmen wir nicht durch, das ist zu brutal. Und dann habe ich einen Autounfall bei Innsbruck, schweren Autounfall, Totalschaden, mitten im Winter, komme von einer Missionsreise zurück. Und ich habe gesagt, ich verstehe Gott nicht. Wie kann Gott so grausam, brutal sein? Ich diene ihm, ich arbeite für ihn, bezahle die Missionsreise. Ich setze mich so ein für den lieben Gott. Und was kriege ich? Blechhaufen. Totalschaden. Meine Frau hat dann noch eine Gehirnerschütterung gehabt. So, Totalschaden. Und das ist der liebe Gott, habe ich gedacht. Und lange Zeit habe ich gesagt, Leute, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Ich kann nicht mehr beten. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation und du bist fix und fertig am Ende. Und 3-4 Wochen ging so Zweifel an Gottes Existenz, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Treue. Ich habe gesagt, ist das Gott? Das ist ein brutaler Gott. Und dann gehe ich im Zimmer, eigentlich liebe ich Gott, vom Verstand her liebe ich Gott. Aber die Fakten sind alle gegen mich. Dann gehe ich so auf und ab und plötzlich kommt die Bibelstelle, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ach Mensch, das ist ein tolles Wort. Und der Name des Herrn sei gepriesen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Dann habe ich gedacht, jetzt nehme ich meine Konkordanz, wo steht die Bibelstelle genau? Verdammt nochmal beim Hiob. Und von dem Moment, wo ich diese Bibelstelle mich aus einer Talsohle rausgeholt hat, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, wo ich einfach gesagt, danke Herr, also es ist egal, ist das alles nur Blech, so der Name des Herrn sei gepriesen, kam ich aus meinem Tal heraus, der Riese war besiegt. Der Name des Herrn sei gepriesen. Wenn du den Namen des Herrn preist, ist dein Riese besiegt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und seitdem, da habe ich schon so viele Predigten aus Hiob gehalten, da steckt so viel Sprengstoff drin beim Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und dann noch ein paar andere gute Worte. Ich habe am Anfang nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Also größere Bibelworte und Wahrheiten kannst du nirgendwo finden als bei diesem Hiob. Und der Hiob war so intelligent, dann habe ich extra den Hiob studiert. Der Hiob hat das gewusst, was heute erst die NASA entdeckt hat. Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Also so gebildet war der vor 3000, 4000 Jahren und so weiter. Und so viele andere große Wahrheiten stecken im Hiob drin. Und ich wollte den nicht. Vielleicht bist du auch so einer, der das nicht mag. Dieses Buch, das liegt mir nicht. Nimm deine Bibel, da steckt so viel Sprengstoff drin. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und das hat meinen Riesen besiegt. Meinen Riesen. Der Herr hat's genommen. Ich habe vom Herrn empfangen, ich habe gedankt, als ich bekommen habe, aber ich kann auch danken, dass er wieder mitnimmt und entsorgt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Kannst du das machen? Wenn mir jemand gesagt hat, Johannes, du musst den Herrn preisen, hätte er gesagt, nee, danke, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Das ist zu brutal. Aber wenn der Geist Gottes dir sagt, wenn der Geist Gottes in dir hineinkommt und sagt, du, preis mal den Herrn, bete mal den Herrn an, in deiner Schwierigkeit, nicht jammern, nicht klagen, schmeiß die Klageweiber alle raus, preise, fang Gott im oberen Chor zu singen, zur Stufe höher, und fang an, in höchsten Tönen Gott zu loben und zu preisen. Der Herr hat es gegeben. Geschwister, wir haben es verlernt, Gott zu loben und zu preisen. Gott möge uns helfen, dass wir zum Lobpreis Gottes hinkommen, dass wir anfangen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Halleluja!